Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Herzlich willkommen, liebe Lora-Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Günter Löffelmann, Lisa Popp und Wolfgang Göde begrüßen Sie und euch mit dem heutigen Thema Suche nach Wahrheit. Wie nähern wir uns dieser Wahrheit wissenschaftlich? Wahrheit hat viele Facetten. Die Wikipedia dazu umfasst über 100.000 Zeichen mit insgesamt 85 Einzelnachweisen. Außerdem, Aussagen über Wahrheit sind umstrittener denn je. Fake News, Verschwörungstheorien, die Informationslawine in den sozialen Medien, sie lassen uns fragen, was ist denn überhaupt noch wahr und was sind die Orientierungsleitplanken? Zur Klärung haben wir heute Abend zwei Experten eingeladen, einen Natur- und einen Geisteswissenschaftler. Vince Ebert, Physiker und Wissenschaftskabarettist, sowie Max Hartung, promovierter Philosoph. Herzlich willkommen im virtuellen LoRa-Studio.
Hallo. Hallo.
Gut, wir starten die Diskussion mit unserer Standardfrage bei Wissenschaft kontrovers. Lieber Vince Ebert, bitte kurz und prägnant, was ist für Sie Wahrheit?
Oh, das ist als Physiker, muss ich sagen, Wahrheit ist ein schwieriger Begriff. Den überlasse ich den Philosophen, sondern den Theologen. Die reden ja oft von absoluten Wahrheiten. Als Naturwissenschaftler weiß man, dass man sich mit Experimenten nur der Wahrheit asymptotisch annähert. Man irrt sich sozusagen nach oben im besten Fall.
Okay. Lieber Max Hartung, bitte kurz und prägnant ebenfalls. Was ist für dich Wahrheit?
Dem würde ich mich auch für die Philosophie anschließen. Auch in der Philosophie spricht man eigentlich weniger von Wahrheit. Bei Foucault ist ganz schön umschrieben. Er spricht davon, dass man innerhalb eines bestimmten Diskurses im Wahren sein kann. Das heißt, wenn man innerhalb eines bestimmten Diskurses bestimmten Regeln folgt und bestimmte Aussagen trifft, dann kann man sich innerhalb dieses Konstrukts im Wahren bewegen. Aber die Wahrheit an sich existiert auch in der Philosophie in der Form nicht mehr.
Okay. Damit könnten wir schon beinahe die Sendung dann beschließen.
Genau, klare, das war's. Vielen Dank.
Klare Aussagen. Aber dennoch, ich sitze auf dem Berg von 108.000 Zeichen in der Wikipedia und mein Kopf schwirrt. Und was sich dort ankündigt, ist eine Divergenz zwischen in der Wahrheitssuche von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Naturwissenschaften, das haben Sie ja angedeutet, Herr Ebert, sind härter, evidenzbasiert. Sie arbeiten mit Daten, mit Fakten. Wollen Sie das bitte noch mal kurz erklären? Was heißt das? Wir irren uns empor. Wie viel Wahrheit steckt denn hinter der Physik und hinter der physischen Welt?
Also der Naturwissenschaftler macht sich es natürlich insofern ein bisschen einfach, dass er sich Probleme sucht, das haben Sie schon gesagt, die man evidenzbasiert messen kann. Also ein Physiker sucht sich, was weiß ich, ein Kristallsystem oder ein Elektron und misst dann bestimmte Dinge oder Effekte. Und dann kommt im Experiment eben raus, die Hypothese, die er vorher hat, die kann ich bestätigen oder die muss ich verwerfen und muss eine neue Theorie entwickeln. Und dadurch kommt eben auch dieses Emporirren zustande. Und das ist natürlich eine sehr schöne, eine sehr elegante Methode, die aber blöderweise halt immer nur dann funktioniert, wenn Sie ein Problem haben, das eben auch eindeutig messbar ist. Ich gebe zu, dass das in vielen, vielen Fragestellungen in der Geisteswissenschaft oder teilweise auch in den Sozialwissenschaften eben nicht so einfach möglich ist. Also wie wollen Sie die Frage bewerten, was ist Gerechtigkeit? Ist es wichtiger, Ist Freiheit oder Gleichheit wichtiger? Das sind Wertfragen und da können Sie auch wenig Experimente machen. Insofern ist auch da wieder der Naturwissenschaftler elegant und sagt, Wertfragen behandeln wir in der Naturwissenschaft eigentlich nicht. Wir konzentrieren uns auf die Sachen, die wir messen können.
Ja, also könnte man vielleicht denken, dass die Naturwissenschaft bei allen Abstrichen vielleicht doch ein bisschen wahrer ist als die Geisteswissenschaft und die Philosophie. Lieber Max, in unserem Vorgespräch hatten wir den Horizont abgeschritten zwischen absoluter Wahrheit und einer Letztbegründung, wie sie vielleicht auch die Theologie in Anspruch nimmt, und einer postmodernen Pluralität, einer Vielfältigkeit. Könntest du uns so ein bisschen Einblick in dieses Denkgebäude geben? Was steckt dahinter, hinter dieser großen Spannung?
Im Endeffekt könnte man das so mehr oder weniger auch als den Bruch in der Moderne dann bezeichnen. Das heißt, früher ist man primär noch davon ausgegangen, dass in irgendeiner Form eine göttlich geordnete Welt dem Ganzen zugrunde liegt. Und wenn Gott oder ein göttlicher Verstand die Welt irgendwann erschaffen und auch sinnvoll geordnet hat, dann ist im Endeffekt die Aufgabe des Philosophen nur, diese Welt noch zu lesen und in Gebäude zu packen, verständlich zu machen, zu erkennen, also entsprechende Erkenntnis über diese Welt zu erlangen. Und diese Ausgangshypothese, dass dem ganzen Erkennen eine sinnvoll geordnete Welt zugrunde liegt, die ist in der Moderne in der Form natürlich nicht mehr vorhanden. Und durch diese Erschütterung ist es so, dass die unterschiedlichen Wahrheitsdiskurse einfach nicht mehr unter einen großen Diskurs subsumiert werden können. Das heißt, es gibt unterschiedliche Formen von Wahrheit, unterschiedliche Formen, die Welt zu begreifen. Und man hat nicht mehr diese Gewissheit, das Ganze einem großen Konstrukt unterordnen zu können.
Ja, wenn Vince Ebert von der Eleganz der Naturwissenschaften spricht, eben mit Experimenten Sachen zu verifizieren, Wahrheiten zu verifizieren oder zu falsifizieren, als richtig zu erkennen oder als falsch zu tun. Gibt es solche Experimente auch bei euch in der Philosophie, zum Beispiel eben über das Thema der Freiheit?
Das ist eine gute Frage. Also mit klassischer Falsifizierbarkeit kann in der Philosophie natürlich nicht gearbeitet werden. Man versucht, unterschiedliche Strukturen in unterschiedlichen Diskursen freizulegen und daran zu erkennen, was diese Begrifflichkeiten bedeuten. Entsprechend, Freiheit ist natürlich da ein eher komplexer Begriff, weil er natürlich auch eine entsprechend lange Geschichte hat. Und so versucht man, diese Begriffe einzukreisen, weiterzuentwickeln, aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und natürlich auch auszuprobieren. Auch in der Philosophie wird natürlich experimentiert mit den Begriffen. Man schaut, was man damit ableiten kann.
Ich hätte eine Anmerkung zum Herrn Ebert. Mir ist so haften geblieben, Sie haben gesagt, Sie nähern sich der Wahrheit asymptotisch an, heißt aber, Sie erreichen sie nicht. Wir erleben momentan ja eine große Aufwertung der Wissenschaft im Rahmen der Pandemie. Werden wir da mal die Wahrheit in den Griff kriegen?
Also, das wäre wieder eine philosophische Frage. Gibt es die absolute Wahrheit oder gibt es bei bestimmten Phänomenen, messbaren Phänomenen, wirklich einen Endpunkt? Und die Krux an der Naturwissenschaft, also an der naturwissenschaftlichen Methode, Hypothese, Experiment, Falsifizierbarkeit, die kann immer nur sagen, diese Aussage ist präziser, ist besser als die vorherige oder weniger präzise. Aber es gibt mit dieser Methode der Wissenschaft keine, Sie haben da kein Handwerkszeug, um bestimmen zu können, jetzt bin ich wirklich am Endpunkt angelangt.
Das heißt, Sie würden die Wahrheit auch gar nicht erkennen, wenn sie Ihnen auf die Füße fallen
genau.
würde.
Genau, ja, ich kann immer nur relativ zu einer anderen These sagen, diese These ist wahrer als die andere, aber ich kann nie sagen, das ist die absolute Wahrheit.
Vince Ebert sagte neulich bei einem Studentenseminar der TU München den schönen, bildhaften Satz: Wissenschaft ist so ein bisschen wie an der Fahnenstange zu hängen, nach oben zu klettern, aber nie den Endpunkt dieser Fahnenstange zu erreichen. Das ist frustrierend zum einen, aber auch faszinierend.
Ja, faszinierend insofern, dass wir natürlich, dass das Fortschritt bedeutet. Also wenn ich irgendwann mal einen Endpunkt definiere und sage, wenn wir da sind, ist Feierabend, dann ist ja auch kein Fortschritt im Sinne möglich, weil dann bin ich in einem Endpunkt angelangt. Das heißt also, dieses Frustrierende, nicht zu wissen, ob ich der absoluten Wahrheit jetzt nahe gekommen oder ob ich sie erreicht habe, ist gleichzeitig auch die Bedingung dafür, dass Innovation, dass es immer weitergeht, dass die Leute einfach neugierig bleiben und viele, viele wissenschaftliche Erkenntnisse sind dadurch entstanden, weil einfach Forscher ihre Konkurrenten widerlegen wollten.
Okay. Herr Hartung, ich hätte auch an Sie noch eine Frage, und zwar: Wir haben in der Vorbereitung auf diese Sendung die Beobachtung gemacht, dass es sehr wohl noch Leute gibt, die im Besitz der Wahrheit sind. Querdenker zum Beispiel, wenn Sie auf Portale gehen, wo die sich zur Corona-Pandemie äußern, da ist sehr oft die Rede davon, dass die Wahrheit irgendwann rauskommen wird. Das heißt, die Querdenker, die sind eigentlich schon im Besitz der Wahrheit. Wir anderen, wir haben sie nur noch nicht erkannt. Es dauert nicht mehr allzu lange. Dann werden auch wir überzeugt sein. Haben Gruppierungen wie die Querdenker, haben die Gott ersetzt? Indem sie im Besitz der Wahrheit sind?
Ich hoffe natürlich nicht, aber es gibt da natürlich diesen, nach wie vor diesen Wahrheitsanspruch, und dieser Wahrheitsanspruch ist ja oft auch mit Ängsten verbunden. Also die Sehnsucht nach Wahrheit ist dann oft auch mit bestimmten Ängsten verbunden. Und das ist natürlich das, was die Querdenkerbewegung schafft. Sie schafft es natürlich in einer sehr unsicheren Zeit, in der auch die Wissenschaft nicht alles abfangen kann, was aktuell den Einzelnen an Konfrontation begegnet, das Ganze wieder in einen geordneten Diskurs zu bringen, im Zweifelsfall sogar einen Schuldigen zu finden, Antworten zu geben. Und dafür ist man natürlich in Teilen auch empfänglich.
In welcher Beziehung stehen denn Wahrheit und Wirklichkeit?
In einer sehr, auch für diese Philosophie, in einer sehr komplexen Beziehung. Die objektive Wirklichkeit in der Form existiert natürlich auch für die Philosophie nicht. Und während es vielleicht in der Physik eher die Fahnenstange ist, an der man sich emporhangeln kann, was ein schönes Bild ist, ist es in der Philosophie, in der Moderne, eher so, dass man über Brüche spricht. Also man versucht auch, die unterschiedlichen Erkenntnisformen nicht mehr hierarchisch gegeneinander abzuwägen, sondern die existieren in Teilen auch parallel, auch historisch parallel. Und in denen bewegt man sich, in denen muss man reflektieren, die hofft man auch immer mal wieder zu verlassen. Aber es sind natürlich alles Konstruktionen.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Lisa Popp als Naturwissenschaftlerin und Biologin. Ich habe immer festgestellt als Sozialwissenschaftler, dass die Welt der Naturwissenschaften eine sehr unterschiedliche ist. Ich kann mit der Philosophie etwas anfangen, aber mit Experimenten eher weniger. Wie schaut das für dich als Naturwissenschaftlerin aus? Kannst du mit Max Hartung, was er uns erzählt hat, etwas anfangen?
Also in meinem Alltag kommt es natürlich, ist meine Wahrheitssuche natürlich eher auf Experimenten und messbaren Daten basiert. Allerdings, also so war eigentlich immer mein Weltbild, dass es tatsächlich so eine Wahrheit gibt, die unabhängig von uns existiert. Und wie Herr Ebert sagt, nach der streben wir, das ist das Ende der Fahnenstange, da arbeiten wir uns drauf hin. Ich habe mich dann irgendwann mal mit Quantenmechanik ein bisschen beschäftigt und bin da dann voll in die Philosophie natürlich abgestiegen, anders geht es gar nicht. Und da kriegt man dann nochmal ein anderes Bild auf Wahrheit, weil alle klassischen Systeme, die man bisher gelernt hat, da völlig ausgehoben werden und auf einmal alles möglich scheint und man keine Grenzen mehr nach oben hat und diese Wahrheit, die wohl da irgendwo sein könnte, in die absolute Ferne rückt. Und also deswegen, ich bin zwar Naturwissenschaftlerin, aber ich kann den philosophischen Gedanken auf jeden Fall faszinierend nachvollziehen.
Faszinierend. Die Quantenphysik oder die Quantenmechanik, ist der korrekte Name, wäre natürlich nochmal eine Veranstaltung für sich. wo sich Realität und Mythologie, glaube ich, einander aufheben. Wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze Pause und dann machen wir weiter mit unserem zweiten Block, und zwar: Wie real ist die Realität und wie wahr ist die Realität? Okay, bis gleich.
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. George Bernard Shaw.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen, liebe Lora-Hörerinnen und Hörer. Zurück bei Wissenschaft kontrovers, heute die Wahrheitssuche. Wie nähern wir uns wissenschaftlich der Wahrheit? Im zweiten Block wollen wir uns auf die Wurzeln unserer Wahrheit besinnen. Und die Wahrheitssuche begann bereits bei den antiken Philosophen oder bei der antiken Wissenschaft. Zum Beispiel Platons Höhlengleichnis. Die Realität ist wie ein Schatten in einer Höhle. Man kann es nur interpretieren, man sieht aber nicht, was den Schatten auslöst. Das ist so ein bisschen, was wir vorher angesprochen hatten, dass es keine Objektivität gibt. Oder aber, zweites Beispiel, Sokrates, der sokratische Dialog, was wir ja auch in der Wissenschaft pflegen, dass man sich durch Debatte, Disput, Pro und Contra der Wahrheit nähert. Und dann kam das Christentum und hat alles auf den Kopf gestellt mit dem Absolutheitsanspruch von Gott, von Jesus Christus, dass Jesus die Wahrheit sei und wir alle dieser Wahrheit zu folgen haben. Das ist die Spreizung, das ist die Spannung, in der wir auch heute noch leben. Und ich hätte gerne gefragt, beginnend bei Vince Ebert, wie wirkt das, diese Geschichte, diese abendländisch-christliche antike Geschichte in die Physik, in die Naturwissenschaften hinein? Oder ist das gar kein Faktor?
Doch, auf jeden Fall. Also ich meine, ganz ursprünglich vor 2000, 2500 Jahren, denn da gab es die Naturphilosophie. Also da waren Philosophen und was man heute als Naturwissenschaftler bezeichnet, das waren die gleichen Menschen. Man hat irgendwie auch über Dinge philosophiert, man hat Vermutungen angestellt, man hat versucht, sich dann mit Mitteln der Logik, Herr Hartung, Sie können mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt Müll erzähle, aber hat versucht mit Argumenten, mit dem Instrument der Logik, hat man versucht, sich dadurch einer Hypothese anzunähern. Also wenn Sie sich Demokrit angucken, der gesagt hat, es gibt ein unteilbares Teilchen, dann hatte der schon so eine Idee davon, ohne messen zu können, dass es vielleicht sowas wie Atome oder sowas wie Quarks gibt. Was dann tatsächlich fundamental war, ich komme immer wieder auf das Experiment zurück, Entschuldigung, war dann in der Aufklärung zum ersten Mal die Frage, okay, wir können eine Hypothese aufstellen, aber um herauszufinden, ob diese Hypothese tatsächlich, ob an der was dran ist, muss ich ein Experiment machen. Und das ist tatsächlich erst, weil viele sagen eben, dass die großen Philosophen vor 2000 Jahren Wissenschaftler waren. Das waren sie ein bisschen, aber eben nicht ganz. Weil dann kam eben erst vor 300 Jahren mit der Aufklärung diese Idee, wir müssen die Hypothesen durch Experimente falsifizieren und verifizieren. Also ich würde da sogar, weil Sie jetzt das Christentum angesprochen haben, ich würde sogar dann diesen Bogen von griechischer Philosophie zu Christentum bis zur Aufklärung machen. Und das ist für mich der entscheidende Bogen.
Okay, vielen Dank. Max Hartung, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Ist Gott eine Hypothese? Wenn das heute jemand sagt, glaube ich, der hängt von der Religion ab, aber der könnte in ziemlich Schwierigkeiten geraten, heutzutage noch, oder?
Gute Frage. Man versucht natürlich, auch in der Philosophie, wenn man die Welt ganzheitlich abbilden will, natürlich das Ganze auch in Begriffe zu fassen. Und Gott wäre natürlich dann diese Hypothese, die alles unter sich subsumieren kann. Insofern ist Gott natürlich schon eine Hypothese. Bei Aristoteles geht es ja erstmal damit los, dass sich vielleicht die einfache Frage nach dem unbewegten Beweger stellt, wo wir schon auch ein bisschen bei der Physik sind. Und das ist natürlich eine schön paradoxe Frage, weil woher kommt Bewegung? Und wenn man den Gedanken lang genug nach hinten streckt, dann landet man irgendwann bei etwas, was unbewegt bewegen muss. Und schon ist man mitten in der Philosophie und hat aporetische Fragen vor sich, also Fragen, die man nicht direkt auflösen kann, mit denen man aber trotzdem umgehen muss.
Okay. Auch da ganz kurz nur, weil ich da, auch da ist der Naturwissenschaftler natürlich wieder so ein bisschen elegant oder macht sich's einfach. Der Naturwissenschaftler sagt dann einfach, naja, was war vor dem Urknall? Gibt es einen unbewegten Beweger? Das sind alles Fragen, die man mit den Methoden der Wissenschaft, der Naturwissenschaft eigentlich nicht beantworten kann. Und deswegen halten wir die Klappe und lassen die Philosophen dann reden.
Wie Wittgenstein festgestellt hat, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.
Genau, ganz genau.
Das wünscht man sich heutzutage manchmal mehr schweigen und nicht so viel reden. Trotzdem eine umtriebige Frage habe ich, glaube ich, an uns alle. Wenn die Religion und alle Religionen sagen, in ihren Geboten zum Beispiel, du darfst nicht töten, du darfst nicht stehlen, Respekt fordern, ist das eine ewige Wahrheit? Ist das ein großes Wahrheitspostulat? Oder könnte man das auch vielleicht in Frage stellen und falsifizieren, so wie das ja etliche Regime in der Welt seit 2500 Jahren gemacht haben, heute noch machen und in Zukunft wahrscheinlich auch machen werden? Gibt es darauf, auf eine so schwierige Frage, finde ich, ethischer Natur, aus Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, Philosophie eine Antwort?
Also es ist natürlich erstmal natürlich auch wieder eine Wertfrage, die man ja nie mit falsch oder mit richtig beantworten kann. Also da sind wir schon mal beim Thema, was ist Freiheit, was ist Gerechtigkeit und so weiter. Ich glaube, man kann sie indirekt so ein bisschen beantworten. Jetzt wilder ich so ein bisschen in der Evolutionsbiologie. Weil wir wissen einfach, dass der Mensch ein soziales Lebewesen ist. Wir sind darauf angewiesen, wir sind keine Einzelgänger. Es war, seit es Menschen gibt, vor ein paar Millionen Jahren, mussten wir in sehr, sehr engen sozialen Verbänden leben. Wir müssten Arbeitsteilungen vollziehen, damit wir überleben konnten. Und dadurch hat sich einfach herauskristallisiert, dass es cleverer ist, in der Gruppe sich nicht gegenseitig totzuhauen, sondern sich gut zu behandeln. Also Altruismus ist nichts anderes als, man könnte es jetzt ganz, ganz unromantisch sagen, ich behandle meinen Nachbarn oder meinen Kumpel oder meine Frau oder meinen Menschen neben mir gut, weil ich ganz genau weiß, dass ich vielleicht irgendwann mal in eine Situation komme, in der ich Hilfe von dem anderen erwarten muss. Und dadurch hat sich natürlich so ein Wertekonsens, den es überall auf der Welt gibt, behandle die Leute so, wie du selbst behandelt werden willst, hat sich natürlich rauskristallisiert. Also es ist, glaube ich, aus evolutionsbiologischer Sicht kein Wunder, dass sich diese Werte herauskristallisiert haben. Ob das Ende der Fahnenstange ist, das weiß ich nicht.
Aber gibt es über diesen Nutzen hinaus, gibt es nicht auch vielleicht sowas wie ein Bedürfnis nach Wahrheit? Im Grunde genommen ist Wahrheit ja, scheint mir zumindest, ein durchaus erfolgreiches Modell in der Menschheitsgeschichte. Deswegen die Frage, brauchen wir Wahrheit, um uns auch wohlzufühlen? Und wenn ja, warum? Herr Hartung.
ich glaube, da wäre man dann wieder bei den entsprechenden Ängsten, die natürlich, Wahrheit ist natürlich eine Konstruktion, die solche Ängste erstmal abfangen, lindern kann und woran man sich natürlich gerne orientiert.
Lisa, du
und es ist natürlich auch ein Druckmittel. Ja, das war noch auf den Herrn Ebert bezogen, weil eben mein erster Gedanke wäre auch, dass es evolutionär ein Vorteil ist, quasi nett zu seinem Umfeld zu sein, aber genauso ist es ja ein Vorteil, wenn ich meine Sexualkonkurrenz ausschalte und wenn mir jemand mein Hab und Gut bedroht, dass ich denjenigen dann eben umbringe oder keine Ahnung. Das heißt, man kann damit schon auch beide Handlungsrichtungen begründen und könnte auch quasi gegen die 10 Gebote argumentieren damit. Was natürlich nicht schön ist.
Ja, naja, ist es, ja klar. Also sowas kommt ja auch immer vor, dass ich eben, egal ob das Staaten sind oder Völker, dass man innerhalb der Gruppe sehr kooperativ ist, aber gegenüber der anderen Gruppe, gegenüber dem Eindringling, sich oftmals sehr aggressiv verhält. Das findet man bei Schimpansen ganz, ganz extrem. Also Schimpansengruppen sind in einem extrem sozialen Verband, aber wenn da im Dschungel eine andere Schimpansengruppe kommt, dann ist Krieg gnadenlos. Ja. Weil das einfach sich von deren Seite aus als die beste Überlebensstrategie entwickelt hat. Und ich glaube, dass wir Menschen einfach dadurch, dass wir in der Modernen so, wenn wir heute allein auf unseren Schreibtisch blicken, wir haben Software, die ist im Silicon Valley entwickelt worden. Wir haben mein iPhone, wenn ich da gucke, ist made in China. Wir haben, sobald wir uns umgucken bei uns in unserem näheren Umfeld, kooperieren wir direkt und indirekt mit Menschen aus allen Teilen unserer Erde, weil die irgendwie unsere Handys produzieren, weil die unsere Druckerkabel bauen, weil die unser Brot backen. Und dadurch, glaube ich, hat sich in letzter Konsequenz, großer humanistischer Gedanke, auch sowas wie eine globale Friedlichkeit, natürlich gibt es immer Rückschritte, aber eine globale Friedlichkeit entwickelt, dass es eben cleverer ist, mit den Leuten aus dem Silicon Valley zu kooperieren und die eben nicht totzuschlagen.
Neben den relativen Wahrheiten, über die wir jetzt ja ziemlich ausführlich gesprochen haben, gibt es auch die absoluten, denke ich, die sich der Physik und der Biologie erschließen. Und zwei solcher Wahrheiten sind, die Erde ist rund, nicht flach, wie es heute wieder behauptet wird, und der Mensch stammt vom Affen ab. Lieber Vince Ebert, es gibt viele Leute, die das heute möglicherweise zunehmend mehr Leute in Frage stellen. Was sage ich denen, die sagen, die Erde ist flach, und der Mensch stammt nicht vom Affen, vom Tier ab, sondern wurde von einem Schöpfergott geschaffen.
Also erstmal ist die Erde ein Rotationsellipsoid. Sie ist nicht ganz rund. So.
Das ist so, die Wahrheit.
So muss man schon sein. Und natürlich, da sind wir jetzt wieder, dass Menschen und Affen gemeinsame Vorfahren haben. Ich habe ja auch eine Zeit lang in Amerika verbracht und habe da meine Shows in Amerika auch gespielt. Leider bin ich nie in den Mittleren Westen gekommen und habe versucht, denen da die Evolutionstheorie zu erklären. Das wäre, glaube ich, relativ witzig geworden. Aber ich habe es irgendwie nie nach Illinois oder sowas geschafft, sondern nur nach Washington, nach Los Angeles und nach San Francisco und New York. Aber da sind wir natürlich gleich wieder bei der nah an der Verschwörungstheorie dran, dass natürlich Leute, die irgendwas ganz Bestimmtes glauben wollen, so eigentlich so Cherrypicker sind. Sie nehmen sich ein bestimmtes Steinchen raus, das irgendwie in ihre Theorie untermauert und ignorieren alles andere, was drumherum gegen die Theorie sprechen kann. und bauen sich somit ein in sich total konsistentes Weltbild. Und wenn jemand sagt, na ja, aber da gibt es ja auch noch andere Fakten, dann sagen die, ja, das sind alles Lügner. Also so funktioniert ja eine Verschwörungstheorie, dass man sich quasi immunisiert gegenüber Zweifel und Kritik.
Führt es uns dazu, dass wir sagen können, es hat jeder ein Recht auf eine eigene Wahrheit? Für den einen ist halt wahr, dass die Erde flach ist und für den anderen ist sie rund?
Ja, also ich bin ja da, ich bin ja ein grundsätzlich liberaler Mensch. Also ich habe ja auch in meiner Community, gerade auf Facebook, ja viele Freaks, die mir dann halt irgendwas vorwerfen und mich irgendwie dann angehen. Ich denke mir, wenn jemand glauben will, dass die Erde flach ist und 7000 Jahre alt ist, dann und sie tun keinem weh damit, dann ist es zwar aus erkenntnistheoretischer Sicht, ist das natürlich ein Graus, aber ich habe nach 20 Jahren auf der Bühne die Erfahrung gemacht, wenn Menschen irgendwas glauben wollen, dann kann man sie nicht davon abbringen. Dann kann man immer nur sagen, okay, dann unterhalten wir uns lieber über Fußball.
Und wenn man sie abbringen will, glaube ich, dann hat man oft Krieg, Konflikt, ja. Gewalt. Das ist leider der geschichtliche Lauf.
Ich glaube, dass es da manchmal Sinn machen würde, wenn man das Wort wahr durch brauchbar ersetzt. Also wenn jemand behaupten will, dass die Erde eine Scheibe ist, dann muss man ja halt auch fragen, und dann? Also was fängst du mit der Information an? Und wir können mit dem Bild einer runden Erde, können wir gut arbeiten. Das ist für uns wahr oder eben eine brauchbare Aussage, eine brauchbare Theorie. Und wenn jemand eine flache Erde haben will, dann ist halt die Frage, ist es noch brauchbar? Wie reist er denn dann?
Ich würde so einen Menschen jetzt nicht als Fluglotsen einstellen, zum Beispiel.
Genau, ganz genau.
Gut, damit, mit diesem Lacher, schließen wir diesen Block ab, machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück mit unserer Sendung.
LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Herzlich willkommen, liebe LoRa-Hörerschaft, zurück zu Wissenschaft kontrovers, auf der Wahrheitssuche heute mit Vince Ebert und Max Hartung, Naturwissenschaftler und Philosoph. Wir läuten unseren dritten Block ein mit einem Sprung aus der Antike, aus dem Christentum hin zur Aufklärung, zur Moderne und zur Postmoderne. Die Wahrheit ist vor 200 Jahren brüchig geworden. Lessing, den wir alle in der Schule, glaube ich, gelesen haben, ersetzt Wahrheitssuche mit Toleranzgebot. Goethe im Faust sagt, dem Menschen bleibt nur ein strebendes Bemühen nach Wahrheit. Und Max Frisch im Homo Faber stellt die ganze Technik in Frage und sagt, dass der Mensch auch Gefühle hat und dass wir die nicht verleugnen dürfen. So, das ist eine große Bandbreite. Wir fragen mal bei Max Hartung, wie stellt sich heute die Philosophie dar? Ein bisschen davon haben wir ja schon gehört. Ist sie vielschichtig? Gibt es weiterhin Absolutheitsansprüche? Ist sie zerronnen wie eine Milch? Ist davon überhaupt noch etwas aufzufangen? Was ist der Status?
Sie versucht natürlich, alles so gut wie möglich noch zusammenzuhalten. Das Toleranzgebot ist beispielsweise etwas, was man sicher als Antwort der Moderne interpretieren kann. eben darauf, dass man diese letztgültigen Antworten nicht mehr so parat hat. Auf der anderen Seite ist natürlich auch dieses Toleranzgebot. Nur weil man keine Wahrheiten mehr hat, darf man sich natürlich nicht in die Apathie, in die Indifferenz flüchten. Man darf nicht sagen, nur weil es den einen oder den wahren Diskurs nicht mehr gibt, nehme ich an keinem Diskurs mehr teil. Und in dem Kontext fällt mir auch dieses kleine Büchlein von Stéphane Hessel ein, mit dem knappen Titel Empört euch. Also dieser Aufruf, sich zu empören, auch wenn man die Wahrheit vielleicht nicht hat, ist, glaube ich, nach wie vor aktuell. Und es gibt in dem Buch auch ein schönes Zitat, das lautet, Widerstand leisten heißt Neues schaffen heißt Widerstand leisten. Und ich glaube, so kann man diese Apathie und Verunsicherung, vielleicht auch Indifferenz aufgrund von Überforderung vielleicht ein bisschen abfangen.
Okay. Vince Ebert, wie schaut das aus Ihrer Sicht aus? Wo stehen wir heute bei der Wahrheitssuche?
Ja, wir stehen an einem ganz, ganz komplexen Punkt, finde ich, weil wir haben natürlich über die letzten paar hundert Jahre gesehen, dass die Wissenschaft und die Technologie uns wahnsinnig hohen Reichtum erwirtschaftet hat. Also wir, wenn wir eine Schmerzen haben, nehmen wir eine Kopfschmerztablette. Wenn wir unser Bein gebrochen haben, dann gehen wir ins Krankenhaus, lassen uns röntgen oder machen ein MRT. Das sind ja alles riesige wissenschaftliche Erkenntnisse, die da in letzter Konsequenz dahinter stecken, die uns ein sehr, sehr angenehmes Leben ermöglicht haben, zumindest in den reichen Ländern. Mhm. Gleichzeitig fragen wir uns natürlich, je besser es uns geht, immer mehr nach der Frage, nach dem Sinn. Also der Mensch ist, glaube ich, in sich ein Problemsucher. Und wenn alle, gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, und wenn alles die größten fundamentalen Sachen gelöst sind, dann fragt er sich eben, was tun wir hier eigentlich auf diesem Planeten? Ist es, und diese Diskussionen, die wir gerade führen mit Klimawandel oder Plastikmüll oder was, wie sollen wir leben, weil mein Leben beeinflusst vielleicht das Leben von Menschen, die ich gar nicht kenne, negativ. Ich glaube, das sind Fragen, die Wissenschaft nicht beantworten kann. Wissenschaft sagt einfach nur, Plastik sieht so und so aus und ein Containerschiff fährt so und so schnell. Und ich glaube aber, das sind gerade zurzeit die spannenden Fragen. Und da gibt es eben, da kann man sich an der Wissenschaft orientieren, aber die Wissenschaft selbst gibt eigentlich keine Antwort drauf.
Mhm. Wenn wir von Max Frisch gehört haben, den Menschen auch mit Emotionen wahrzunehmen, da sind Sie ja einer der wenigen Physiker und Naturwissenschaftler, glaube ich, der gerade auf diese Emotionen in Ihren Bühnendarstellungen, Ihren Shows eingeht. Wie greifen Sie diese Themen auf? Wollen Sie uns da vielleicht ein kleines Beispiel geben?
Naja, ich versuche schon insofern Wissenschaft zu emotionalisieren, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen Wissenschaft sehr, sehr spannend finden, aber sie wollen natürlich, sie kennen Wissenschaft aus der Schule oder aus dem Physikunterricht, wo man halt irgendwelche binomischen Formeln aufstellen musste. Und es gibt natürlich auch Mathematiker, die das richtig scharf finden, aber die meisten Menschen sind davon überfordert oder genervt. Und ich versuche eben, diese Wissenschaft zu emotionalisieren, indem ich eigentlich diese spannenden Fragen stelle, die Naturwissenschaftler stellen. Warum ist der Himmel blau? Wieso ist die Nacht schwarz? Warum sollte man keinen gelben Schnee essen? Also ich versuche, den Leuten Lust zu machen, was Wissenschaft eigentlich auch bedeutet, Fragen zu stellen. Und dieses wunderschöne Beispiel, Einstein kam auf die Relativitätstheorie, weil er sich ursprünglich gefragt hat, wie sähe die Welt aus, wenn ich auf dem Rücken eines Lichtstrahls reiten könnte. Und über diese Frage kam er dann in letzter Konsequenz auf die Relativitätstheorie. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, Wissenschaft zu emotionalisieren und eben zu sagen, wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn hat sehr viel mit Fantasie, mit Kreativität zu tun und ist eben nicht nur stures Runterrechnen und sture Anwendung von mathematischen Formeln.
Ich habe ja einige Ihrer Bühnenshows erlebt und da wird ja auch sehr viel gelacht, nicht nur nachgedacht über Ihre Sortisen. Und bei den Aphorismen in der Vorbereitung habe ich einen schönen Satz gefunden, der auf Sie zutreffen würde. Nämlich, der Scherz ist das Loch, aus dem die Wahrheit pfeift. Stimmt das? Können Sie damit was anfangen?
Ich denke schon. Also ich glaube, wenn man es jetzt mal so einen Schritt sogar noch weiter geht, Satire, Hofnarren, das waren die einzigen früher, die bei Hofe die Wahrheit sagen durften. Die musste halt witzig sein. Also wenn es halt nicht lustig war, wurde der vielleicht auch geköpft. Aber der durfte schon sagen, was er denkt. Er musste das witzig verpacken. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass alle Diktaturen, alle totalitären Systeme Satire und Humor direkt oder indirekt bekämpft haben, weil halt eben durch den Humor ganz oft man klar sagen konnte oder eben nicht klar verklausuliert sagen konnte, was in dem System gerade nicht stimmt.
Ja.
Wurde das dann auch als Wahrheit begriffen, was der Hofner so erzählt hat?
Also diese Geschichte, der Kaiser ist nackt, das trifft sie im Grunde genommen. Also da hat ein Kind die pure Wahrheit ausgesprochen und in dem Moment ist es den Leuten wie Schuppen von den Augen gefallen. Also natürlich kann auch Satire mit Unwahrheiten arbeiten, aber oftmals versucht Satire einen Zustand deutlicher und klarer zu machen.
In der Philosophie gibt es da die sogenannte Parisia, also das Wahrsprechen. Und die Parisia, der Parisiast, ist jemand, der quasi beim Wahrsprechen sein Leben riskiert. Das ist Grundvoraussetzung dafür, die Wahrheit zu sagen. Man muss mindestens sein Leben riskieren. Und das tut er eben in dieser eben die Tradition der Hofnarren. In Russland gibt es, glaube ich, die Gottesnarren. Und die tun das. Die sprechen nicht das, was der König oder der Diskurs erwartet, sondern sie sprechen das aus, was sie als lebenspraktisch wahr empfinden. Oder vielleicht einfach eine alternative Wahrheit, die natürlich auch eine Berechtigung hat und die gegebenenfalls irgendwann ja auch mal diskursbeherrschend sein kann. Also da können sich ja auch die Diskurse abwechseln. Aber ja. Die Parisia ist auch in der Philosophie ein spannendes Thema.
Ja. Also Wahrheit ist lebensgefährlich. Viele antike
Also ich wollte noch einen
haben ja auch, ja, ganz kurz.
Ich wollte noch eine Frage, weil wir Querdenker und Verschwörungstheoretiker kurz mal erwähnt haben. Es heißt natürlich nicht automatisch, nur weil ich irgendwie eine Minderheitenmeinung jetzt kundtue, dass die automatisch die Wahrheit ist. Also Leute, die sagen, das Virus existiert nicht, die fühlen sich ja auch in so einer wissenden Minderheit und haben Lust auf diese Provokation und von denen wissen wir natürlich, dass das jetzt nicht unbedingt die Wahrheitssucher sind. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Also nicht jeder, der in die Provokation geht, spricht automatisch die Wahrheit.
Können wir denn Kriterien formulieren, die Wahrheit erfüllen muss, dass sie eine Wahrheit ist?
Ach, der Philosoph. Ich gebe mal die Frage weiter.
Genau.
Oder die Biologin, ich weiß es nicht.
Genau, das ist das offene Meer. Das ist einfach das ganze Spektrum der Wahrheit, dass das nicht vorher sortiert und geordnet ist, dass das ganz unterschiedliche Aspekte sind, die da am Ende reinspielen. Es sind Machtaspekte. Man muss überhaupt erstmal gehört werden. Also Foucault schreibt auch das Leben der infamen Menschen, die einmal aufgeblitzt sind, die Wahrheit sagend, aber die historisch nie es auf die Bühne geschafft haben. Und ja, mit diesem Spektrum muss man, glaube ich, leben. Da wird man keine Ordnung reinbringen und da wird man auch nie den Deckel drauf machen.
Okay, gut. Es ist weiterhin alles ziemlich offen. Wir machen hiermit eine letzte Pause, bevor wir zum abschließenden Teil mit einer kleinen Synopse des Ganzen der Wahrheitssuche abschließen. Bis gleich.
Gefallen an etwas zu haben, ist wahrscheinlich die beste Art, etwas zu besitzen. Besitzen, aber wohl die schlechteste Art, an etwas Gefallen zu finden. José Saramago.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Zurück zu Wissenschaft kontrovers, liebe Lora-Hörerinnen und Hörer. Wir sind in der Abschlussrunde. Ein sehr buntes Thema rund um Wahrheit, Wahrheitssuche. Ich möchte die Runde einleiten mit einem Zitat von Hegel, der sagte, ein wenig nerdig, aber ich finde sehr wahr, die Wahrheit des Seins sowie des Nichts ist die Einheit beider. Diese Einheit ist das Werden, dass aus der Wahrheitssuche und den Zweifeln eine Evolution entsteht. Und Nietzsche, der Gott für tot erklärt hat und vielleicht dafür verantwortlich ist, dass wir in der heutigen Misere der Wahrheitssuche sind, hat gesagt, wer sich auf Suche nach Wahrheit macht, muss sich bewusst sein, dass es kein Zurück gibt. Der Weg ist einsam und schwer, sein Erfolg ungewiss. Und das haben wir so ein bisschen, glaube ich, in dieser Diskussion gehört. Was ist dazu die abschließende Meinung unserer Gäste?
Also Hegel gefällt mir sehr gut, weil er eben diese Suche auch erwähnt hat, dass man, und das war ja auch anfangs mein Statement, dass man vielleicht nie weiß, ob man am Ende der Wahrheit angelangt ist, aber dass Wahrheit ein ongoing process ist, also dass man ständig versucht, noch mehr zu wissen, noch mehr zu erfahren. Ich glaube, es gehört zur Wahrheitssuche auch eine große Demut dazu. Hm. Und zwar die Demut, sagen zu können, ich habe mich geirrt. Das, was ich vor 5 Jahren gedacht habe, war einfach totaler Quatsch. Jetzt weiß ich es besser. Und vielleicht werde ich in 2 Jahren wieder sagen, ich habe mich geirrt oder ich weiß jetzt mehr. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist, dass man, weil viele Leute, wir sind natürlich alle egomanisch. Wir geben ungerne zu, dass wir Unrecht haben. Aber wenn wir die Wahrheit suchen, müssen wir das manchmal.
Das ist sehr ehrlich, sehr authentisch. Max Hartung, kann man das ergänzen aus der Philosophie? Demut?
Also an Hegel haben sich natürlich die Geister geschieden. Die Postmoderne hat sich auch an Hegel abgearbeitet. An Hegel, das Schöne ist, Herr Ebert, wie Sie sagen, dass man diesen dialektischen Moment hat, dass man quasi immer wieder in einen Prozess des Werdens hineingerät und immer wieder die Argumente weiterentwickelt und merkt, dass man seine Perspektive immer wieder erweitern, neu entwickeln kann. Auf der anderen Seite ist die hegelische Dialektik so angelegt, dass sie eigentlich einen Kreis bildet, dass man eigentlich am Ende der Wahrheit wieder am Anfang steht. Und das hat den Franzosen natürlich nicht so gut gefallen. Und da würde ich dann eher auch mit Nietzsche gehen, der dann eher dieses viele Perspektiven sind meine Wahrheit und das eher so in die Horizontale streut. Also nicht mehr versucht, am Ende wieder in einen Kreis zu subsumieren, so wie man das in klassischen Weltbildern gemacht hat.
Okay. 2500 Jahre Geistesgeschichte. Günther und Lisa, habt ihr noch eine Reflexion hierzu? Abschließend.
Also ich glaube, für mich ist es, oder war es jetzt in der Vorrecherche eine Erkenntnis, dass es so zwei Arten von Wahrheit in mir gibt. Die eine ist die, aufgrund der ich arbeite, also die ich benutze, um durch meinen Alltag zu kommen. Also ich glaube an die klassische Physik, ich glaube an die Biologie, sonst würde ich mir schwer tun, Auto zu fahren, zu essen. Und dann gibt es aber eben noch diese ferne Wahrheit, nach der ich suchen kann. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil das gerade mit der heutigen Zeit, wo die Leute verunsichert sind und so sehr nach Wahrheit suchen, man braucht ja trotzdem eine gemeinsame Argumentationsgrundlage. Und wenn da schon keine gemeinsame Wahrheit da ist, dann wird es schon schwierig. Aber diese Suche nach dieser in der Ferne liegenden Wahrheit, da sind, glaube ich, alle Grenzen philosophisch und wissenschaftlich offen.
Mhm. Günther.
Ich finde es schwierig, ein Fazit zu ziehen für einen Prozess, der ja im Gange ist, der anhält, nämlich die Suche nach Wahrheit. Auf der anderen Seite, der Begriff ist positiv besetzt und wie gesagt, ich habe es vorhin mal als Frage in die Runde gespielt. Ich glaube schon, dass es ein Bedürfnis nach Wahrheit gibt. Auf der anderen Seite stelle ich bei mir persönlich fest, ich finde, der Begriff ist entwertet worden, gerade auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, weil da Wahrheiten in den Raum geworfen wurden, die jetzt aus meiner Perspektive nicht wahr sein können. Ja, und vielleicht braucht man irgendwie einen anderen Begriff für Wahrheit. Vielleicht müssen wir den jetzt mal ersetzen, aber das Bedürfnis ist da und die Suche wird anhalten.
Vielen Dank. Eines ist sicher, die Wahrheitssuche wird uns mindestens 2500 Jahre weiterhin beschäftigen. Also Naturwissenschaftler und Philosophen werden auch hier ihr Brot finden und ihren Verdienst. Damit verabschieden wir uns für heute Abend, danken unseren Gästen, wie auch Günther Bauer für die Technik, und hören uns vielleicht wieder in der nächsten Sendung am 2. September mit dem Thema Big Reset. Corona hat uns in eine tiefe Krise geworfen. Müssen wir als Gesellschaft uns nicht radikal neu erfinden? Einen wunderschönen guten Abend.